Ich habe jetzt ein relativ großes Thema, das ist Therapie des Keratokonus. Das umfasst eine breite Gruppe von Behandlungsmöglichkeiten, die es da gibt, von konservativen chirurgischen Eingriffen bis hin zur Keratoplastik. Ich denke, man kann die Therapien des Keratokonus unterscheiden zwischen kausaler Therapie und einer systematischen Therapie oder symptomatischen Therapie. Als kausale Therapie würde ich nur das Corneal Crosslinking bezeichnen, weil das die einzige Behandlung ist, die den Keratokonus als Grunderkrankung zum Stoppen bringt. Und die anderen Behandlungen von Brille bis zur Keratoplastik eigentlich dazu dienen, die Sehleistung zu verbessern, aber die Grunderkrankung nicht behandeln. Ich gehe jetzt der Reihe nach diese verschiedenen Behandlungsmethoden durch. Das Corneal Crosslinking ist ja, wie Sie vielleicht schon gehört haben, eine Methode, die die Grunderkrankung zum Stoppen bringt. Das heißt, Kollagenmoleküle in der Hornhaut und vor allem auch die extrazellulären Matrixproteine, die Glykosaminoglykane, werden physiologischerweise durch die Lysyloxidase vernetzt, sodass das Gewebe steifer wird. Das kann man jetzt auch medizinisch nutzen und das Gewebe zusätzlich verhärten, indem man das enzymatisch macht oder mit anderen chemischen Prozessen. Das Standard-Crosslinking ist eine photochemische Vernetzung, das heißt, es wird UV-Licht verwendet, UVA-Licht, 365 Nanometer und zusätzlich ein Sensitivator, das ist das Riboflavin, Vitamin B2, das hier die Sauerstoffradikale abgibt, um die Quervernetzung zu induzieren. Das ist nicht toxisch, einfach handhabbar, geht relativ schnell im Vergleich zu anderen Methoden, wie zum Beispiel einer Glykosylierung, und die Transparenz bleibt weitgehend unverändert beim Crosslinking. Das Wichtige ist, oder die Fragen, die die Patienten oder auch Kolleginnen und Kollegen oft stellen, ist, was ist die Indikation zum Crosslinking? Die Indikation ist eigentlich eine verifizierte ektatische Hornhauterkrankung, das heißt, es kann sein ein Keratokonus, das kann aber auch sein eine Postlasikektasie oder eine pilozitale marginale Degeneration. Wichtig ist, dass es eine Behandlung ist, die ja nur die Progression stoppt, dass es auch nur einen Sinn macht, diese Behandlung durchzuführen, wenn Sie eine Progression der Erkrankung haben. Es macht keinen Sinn, einen stabilen Konus zu crosslinken. Die Definition der Progression der Erkrankung ist schon wieder relativ schwierig. Da wird auch beim Crosslinking-Kongress immer fest darüber diskutiert, weil es hier keine scharfen Kriterien gibt. Ja, man hat mal festgelegt, dass es in der Topografie eine Zunahme um eine Dioptrien im maximalen K-Wert, wenn das überschritten wird, dass es das eine Zunahme ist, eine Astigmatismus-Zunahme um eine Dioptrien in der Refraktion, ein Myopa-Shift um eine halbe Dioptrien, oder wenn die Basiskurve der Kontaktlinse um 0,1 Millimeter abnimmt. Das ist ein bisschen kritisch zu sehen, man muss das wahrscheinlich individuell auch mit anderen Faktoren zusätzlich begutachten, wie zum Beispiel der Hornhautdicke oder auch den Höhendaten der Vorder- und Rückfläche der Hornhaut aus der Pentacam oder aus den verschiedenen Scheinflugtomografien, weil auch die Höhendaten hier einen wichtigen Einfluss haben. Das Problem ist nämlich dabei, dass die Standardabweichungen bei diesen Geräten höher sein können als eine Dioptrien und Sie damit vielleicht nur eine Standardabweichung messen und keine echte Progression haben. Jetzt beim Crosslinking-Kongress im Dezember wurde gerade eine Studie präsentiert, die hat gezeigt, dass wenn Sie höher fortgeschrittene Keratokoni untersuchen mit der Pentacam, dann haben Sie innerhalb der Untersuchungen teilweise Schwankungsbreiten, Standardabweichungen von über 2 Dioptrien in den Messungen. Ja. Also darauf müssen Sie achten. Das heißt also, dass hier die eine Dioptrien nicht unbedingt als fester Wert gesehen werden darf. So würde das zum Beispiel ausschauen bei einer Verlaufsdarstellung in der Pentacam oder in anderen Topografiegeräten kann man das ja wunderbar darstellen, Differenzmaps, Sie geben die zwei Untersuchungen ein und kriegen dann eine Differenzmap raus und den Unterschied in Dioptrien dargestellt oder in Millimeter, wie Sie eingeschaut sind. Wichtig ist halt, dass das Crosslinking kein refraktiver Eingriff ist. Ja, das wird von vielen Kolleginnen und Kollegen missverstanden. Ja, es geht nicht darum, das Sehen zu verbessern, auch wenn ein Großteil der Patienten davon profitiert. Das sollte man dem Patienten nicht versprechen. Es geht darum, nur die Grunderkrankung zu stoppen. Was ist der ideale Patient? Auch dazu gibt es Literatur. Die ideale Patienten sind unter 35 Jahre, haben einen K-Wert unter 58 Dioptrien und natürlich haben einen potenziell zufriedenstellenden Visus. Es macht auch keinen Sinn, einen Patienten zu korrigieren, der kontaktlinsenunverträglich ist und mit der Brille nur einen Visus von 0,2 erreicht. Der wird nachher auch keinen guten Visus haben und wird wahrscheinlich mit Intex oder mit einer Transplantation besser zufrieden versorgt sein. Bei jugendlichen Patienten schaut es ein bisschen anders aus. Das heißt, wenn Sie Patienten haben, die unter 20 Jahre alt sind, da können Sie damit rechnen, dass die schlechter werden. Ja? Mehr als 90% dieser Patienten zeigen eine Progression im Verlauf der nächsten Jahre. Das heißt also, diese Patienten kann man sofort crosslinken, sollte der Visus nicht optimal sein. Das heißt, hier muss man auch etwas aufpassen, da besonders Patientinnen und Patienten mit einem Visus von 1,0 oder höher ein höheres Risiko haben, nach dem Crosslinking einen Visusverlust zu erleiden, als Patientinnen, die einen Visus unter 0,9 haben. Die klassische Behandlung, haben Sie sicher schon mal gehört, ist recht einfach, Tropfanästhesie, Abrasio, Aufsättigung des Hornhautstromes mit Riboflavin 0,1% für 30 Minuten. Dann sollte man die Bachymetrie nochmal messen, die sollte im Idealfall über 400 Mikrometer sein. Das ist eine alte Richtlinie, an die Sie sich idealerweise halten. Wir wissen heutzutage, dass auch bei dünneren Hornhäuten die Behandlung sicher durchgeführt werden kann. Der Schwellenwert liegt wahrscheinlich bei 310 Mikrometer für einen Endothelschaden. Dann müssen Sie die Hornhaut eventuell verdicken, wenn sie nicht ausreichend dick genug ist. Und Sie bestrahlen die Hornhaut für 30 Minuten mit der 3 Milliwatt Lampe, das ist das Standardprotokoll. Und dann wird der Patient mit Verband oder Kontaktlinsen versorgt. Das dauert relativ lange, mit Vorbereitung, Nachbereitung, 1,5 Stunden, ist für den Patienten und für die Chirurgen teilweise ein bisschen nervenaufreibend. Klinische Ergebnisse dieser Behandlung gibt es inzwischen schon viele. Es gibt einen FDA-Trial, der damals gestartet wurde von der Firma Peschke, vom Herrn Peschke noch. Diese Studie wurde von der Firma Avedro aufgekauft und übernommen, inzwischen mehrfach geändert. Das ist immer noch nicht abgeschlossen, weil in der Zwischenzeit die Geräte geändert wurden, die Riboflavin-Lösungen geändert wurden. Aber das waren erste Daten, die damals herausgekommen sind, und das war eine randomisiert prospektive Studie, also diesen Daten kann man vertrauen. Und hier zeigt sich eben, dass die Sehschärfe zunimmt und dass die K-Werte abnehmen. Das Gleiche gilt auch für eine randomisierte Studie von der Kollegin Wittig, die in Australien begonnen hat. Die hat 4 Jahresergebnisse bereits, und hier zeigt man eben, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe, die hier blau dargestellt wird, da nehmen die K-Werte zu und in der Behandlungsgruppe nehmen die K-Werte ab. Die Dresdner Gruppe hat jetzt schon 10 Jahresergebnisse präsentiert. Das ist im Jänner jetzt erschienen gerade. Das sind nicht so viele Augen, es sind 24 Augen, das ist natürlich keine randomisierte und prospektive Studie, sondern das sind einfach retrospektive Patienten, die hier beobachtet wurden. Aber auch hier zeigt sich ein stabiler Keratokonus bei den behandelten Patienten. Es gibt einen Patienten, der einen Visus verloren hat von 2 Zeilen nach 10 Jahren durch eine Narbe. Und von diesen restlichen 24 Patienten hat sich im Mittel die Hornhaut um 5 Dioptrien abgeflacht. Das ist ein progressiver Effekt, das ist auch wichtig, dass Sie das wissen, wenn Sie irgendwelche sekundären refraktiven Eingriffe planen. Die Hornhaut flacht sich typischerweise nach dem Crosslinking kontinuierlich ab. Das heißt, wenn Sie ein Crosslinking machen nach der Standardmethode und nach einem halben Jahr eine phake Linse implantieren, kann es Ihnen passieren, dass der Patient nach 2 Jahren hypoop wird und die sind dann teilweise nicht zufrieden. Das sind unsere Wiener Ergebnisse, die sind nicht viel anders. Ja. Das sind jetzt die Daten bis Ende 2013. Dann haben wir Methoden geändert und die Patienten nur mehr im Rahmen von Studien behandelt. Auch hier zeigt sich, dass nach 2 Jahren ungefähr der Kmax um 2 Dioptrien abgenommen hat. Es waren 50% der Patienten mit Hypodonorlösung behandelt, weil wir relativ fortgeschrittene Keratokone zugewiesen bekommen. Das ist nochmal der Visusanstieg über 3 Jahre. Und die Komplikationsrate von 2% basierend auf der Brillenkorrektur, das heißt ein Visusverlust von mehr als 2 Zeilen. Was wichtig ist, ist, dass Sie nach einem Crosslinking keine vollkommen klare Hornhaut haben. Wenn eine vernünftige Behandlung durchgeführt wird, haben Sie immer einen Haze. So schaut es aus an der Spaltlampe. Wenn Sie den Spalt ganz fein stellen, dann können Sie auch eine feine Linie im Stroma sehen, das ist die sogenannte Demarkationslinie. Man nimmt an, dass das die Keratozyten sind, die gerade in die Apoptose getrieben wurden, das heißt dort, wo die Energie des UV-Lichts gerade noch hoch genug war, um die Keratozyten zu schädigen, aber nicht mehr hoch genug, um sie gleich in die Apoptose zu führen. Das heißt, die Keratozyten werden dort nur aktiviert und das stellt sich dann auch im OCD dar. Man kann dann hier diese feine Linie im OCD erkennen und man nimmt das auch als Parameter der Effektivität der Behandlung. Das heißt, je tiefer diese Demarkationslinie ist, umso mehr Crosslinking haben Sie in der Hornhaut durchgeführt. Wir haben ja bis heute leider noch keine wirklich effektive Maßnahme, um diesen Crosslinking-Effekt in vivo zu messen, solange wir nicht die Prionspektroskopie wirklich dann in der Klinik zur Verfügung haben. Natürlich hat das Crosslinking auch Komplikationen. Häufig sind Wundheilungsstörungen, das muss man wissen, das gibt es von schwedischen Gruppenstudien, die zeigen, dass bis zu 10% der Patienten postoperativ in der ersten Phase Wundheilungsstörungen haben. Das sind persistierende Erosionen, sterile Infiltrate, so wie Sie es hier im oberen Bild sehen, oder auch Hypertrophie des Epithels, das sieht man immer wieder. Infektionen können auftreten, allerdings sehr selten. Wirkliche korneale Infiltrate oder Narben können auftreten. Temporäre Stromaödeme hat man gesehen, auch durch einen Endothelschaden. Therapieversager gibt es, ja, also da können Sie dem Patienten sagen, dass je nach Inklusionsstadium das Therapieversagerrate zwischen 1-3% liegt. Besonders stark fortgeschrittene Koni oder schwangere Frauen haben hier ein höheres Risiko, einen Therapieversager zu werden. Und sie können einen Visusverlust haben in der bestkorrigierten Sehschärfe oder den sogenannten Haze kriegen. Hinsichtlich der Pachymetrie, das ist ein wichtiger Parameter, weil die Pachymetrie eben sozusagen die Sicherheit für das Endothel darstellt. Je dicker die Hornhaut ist, umso sicherer ist die Behandlung für das Endothel. Je dünner das ist, umso gefährlicher ist das. Wir haben das auch einmal publiziert, dargestellt mit dem normalen Riboflavin. Hier in dieser schwarzen Linie, in der gestrichelten, zeigt sich eben, dass wir während dem Eintropfen schon eine Abnahme der Pachymetrie haben. Wenn man das dann mit der Hypotonenlösung behandelt, kommt das zurück, aber während der Bestrahlung nimmt die Pachymetrie wieder ab und geht im Wert im Bereich runter von etwa 300 Mikrometer. Diese Patienten haben trotzdem keinen Endothelschaden, weil eben die Schwelle wahrscheinlich irgendwo bei 310 liegt. Nichtsdestotrotz wurde deshalb auch nach alternativen Lösungen gesucht. Neue Entwicklungen im Crosslinking sind vor allem alternative Riboflavin-Lösungen, transepitheliale Verfahren und beschleunigte Verfahren, neue Bestrahlungseinheiten. Bei den alternativen Riboflavin-Lösungen ist vor allem die Lösung mit dem HPNC anstatt Dextran auf den Markt gekommen. Die hat den Vorteil, dass sie eben zu keiner Verdünnung der Hornhaut während der Behandlungsphase führt. Das heißt, die Hornhaut bleibt konstant dick und sollte dadurch auch eine höhere Endothelsicherheit gewährleisten. Das ist das Vivex Rapid. Und zusätzlich ist es so, dass das Dextran in der Lösung einen Anticurrent für den Einstrom des Riboflavins in die Hornhaut darstellt. Das fällt bei dem HPNC auch weg. Und laut der Firma unter Grace Little, die diese Studien durchgeführt hat, ist die Einwirkdauer damit deutlich reduziert. Das heißt, sie brauchen nur mehr 10 Minuten statt 30 Minuten Tropfen, was natürlich auch für den Patienten und den Chirurgen angenehm wäre. Es gibt dazu noch keine Vergleichsstudien, muss man ganz offen sagen. Es gibt keine Belege dafür, dass das gleichwertig ist. Eine Studie von Dr. Pircher wird, glaube ich, hier auf dem Kongress auch präsentiert, wo wir eben Patienten, die mit diesem Medikament behandelt sind, untersuchen. Das Ziel ist natürlich bei den transepithelialen Verfahren, dass wir eine Sättigung des Hornhautstromes erreichen, ohne eine Abrasio durchzuführen, weil das ist natürlich ein großer Nachteil beim Crosslinking. Das ist für den Patienten schmerzhaft, besonders bei Kindern unangenehm. Und das wäre ein Vorteil, geringeres Infektionsrisiko, rasche Visusverbesserung, vielleicht sogar nicht einmal ein OB-Saal notwendig. Es gibt jetzt schon von einer oberösterreichischen Firma Single-Use-Bestrahlungseinheiten, die auf den Markt kommen. Das heißt, das könnte man in Office quasi machen und dann die Bestrahlungseinheit wegschmeißen, der Patient geht raus, mehr oder weniger ohne Schmerzen. Die möglichen Wege, das zu erreichen, sind eben modifizierte Riboflavin-Lösungen, dass man verschiedene Enhancer verwendet, um quasi den Wirkstoff des Riboflavin, das ein großes Molekül ist, das nicht durch die Tight Junctions durchgeht, durchs Epithel zu drücken, oder dass man das direkt intrastromal appliziert oder die Iontophorese verwendet. Das ist etwas, nachdem die Patienten sehr oft fragen. Da gibt es im Internet viele Informationen darüber. Es ist wichtig, dass sie sich darüber auch informieren, damit sie wissen, wie sie den Patienten raten können. Ricolin.TE ist eine dieser Lösungen, die bereits seit längerer Zeit am Markt erhältlich ist. Dann gibt es dieses C3R von Boxer Wachler, der hat sich das selbst zusammen gemixt. Das ist aber nicht käuflich erhältlich. Für beide dieser Methoden gibt es keine kontrollierten Studien. Das ist wichtig für Sie zu wissen. Die Ergebnisse sind unterschiedlich. Es gibt einige italienische Studien, Soft ist eine italienische Firma, da gibt es einige italienische Studien, die präsentiert wurden, die zeigen keine weitere Progression, also sagen, dass es effektiv ist. Wollensack hat dann schon 2009 im Labor gezeigt, dass es wahrscheinlich nur ein Fünftel der Effektivität hat in den Stress-Strain-Measurements, also in biomechanischen Messungen der Hornhaut im Vergleich zur Standardbehandlung. Und die Demarkationslinie ist deutlich geringer, die ist nur zwischen 50 und 100 Mikrometer tief. Das heißt, da kommen wir gerade einmal in die Bauermembran mit der Behandlung. Und es gibt eine, glaube ich, doch augenöffnende Studie von Caparossi, die 2013 publiziert wurde. Die ist nämlich im Gegensatz zu allen anderen italienischen Studien mit einem 2-Jahres-Follow-up. Und in dem zweiten Jahr haben sie 50% der Patienten nachbehandeln müssen. Also Sie können davon ausgehen, und das ist auch der Stand, der aktuelle Wissensstand, dass diese transepithelialen Verfahren vielleicht bei manchen Patienten funktionieren, aber sicher nicht vergleichbar sind mit dem Standardprozedere. Die Iontophorese ist eine Methode, wo über einen Stromcurrent, also über einen Strom, der ans Auge angelegt wird, das Riboflavin in die Hornhaut hineingedrückt wird. Das funktioniert recht gut. Sie erreichen damit höhere Konzentrationen im Strom als mit den transepithelialen Lösungen. Klinische Studien gibt es dazu aber nicht. Es war hier geplant, eine multizentrische Studie durchzuführen, die wurde aber bisher nicht gestartet. Dritte Technik wäre, das Riboflavin direkt in Stroma zu applizieren und das Epithel quasi zu umgehen. Wir haben damit begonnen, in der Schweiz vor einigen Jahren hier Studien zu machen, indem wir intrastromale Tunnel geschnitten haben mit einem Femtolaser. Inzwischen, das sind erste Bilder davon, inzwischen verwenden wir hier einen anderen, einen UV-Laser, der noch nicht am Markt ist, und bestimmte andere Formen dieser Tunnel, die hier geschnitten werden, und dann wird das Riboflavin direkt über eine Spritze in das Stroma appliziert, gewartet und dann die UV-Bestrahlung durchgeführt. Da hätten Sie dann kein Problem mehr hinsichtlich der Riboflavin-Konzentration im Stroma, aber das ist auch rein labormäßig, da gibt es noch keine klinische Anwendung dazu. Die beschleunigten Verfahren sind natürlich auch ein großes Thema, und hier spielen natürlich die Lampen eine Rolle, das heißt die verschiedenen Beleuchtungseinheiten, da gibt es inzwischen schon sehr viele am Markt. Die Geräte der ersten Generation, wie zum Beispiel das UVX 1000, hatten auch das Problem, dass sie neben der geringen Leistung von 3 mW ein gaussisches Strahlenprofil hatten, und das hat bei manchen Patienten dazu geführt, dass sie einen zentralen Endothelschaden induzieren. Ja. Die modernen Lampen haben das nicht mehr, die haben ein wirkliches flaches Profil, so wie es hier dargestellt ist. Das sind zum Beispiel das CCL von Beschke oder das KXL-System von Avedro. Oder ein sogenanntes Top-Head-Profil, wie Sie es hier unten sehen, das peripher mehr Energie appliziert wird als zentral. Das ist zum Beispiel die UVX 2000 von Inogros. Alle diese Systeme gemeinsam ist, dass sie eigentlich alle nicht mehr 3 mW bestrahlen, sondern alle 9 mW oder mehr. Oder frei einstellbar sind, wie zum Beispiel die Avedro-Maschine. Das heißt, diese Geräte können Energien von 9 bis 45 mW abgeben, manche davon auch noch 3 mW. Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist natürlich, mit kürzerer Zeit, kürzerer Behandlungsdauer den gleichen Effekt zu erzielen, und das sollte theoretisch nach dem Bunsen-Roscoe Law auch möglich sein. In der Natur ist das wahrscheinlich nicht so. Es hat eine große Studie von der Kollegin Schumacher aus Zürich gegeben, die hat gezeigt, dass bei 45 mW wahrscheinlich Schluss ist, darüber gibt es keinen Effekt mehr. Dann gab es eine Studie vom Spörl, der hat gezeigt, von der Dresdner Gruppe, die haben gezeigt, dass bis 18 mW der Effekt wahrscheinlich gleich ist. Allerdings gibt es auch eine Studie von der Genfer Gruppe um Hafesi, die gezeigt haben, dass bereits bei 9 mW ein geringerer Effekt ist. Wie kann man diese Unterschiede erklären? Man muss sagen, dass diese Studien im Labor mit den Stress-Strain-Measurements, die sind sehr fehleranfällig. Da gibt es natürlich Schwankungen. Sie sehen auch, dass die Standardabweichungen hoch sind bei diesen Messungen. Wir gehen aktuell aber davon aus, dass wir kürzere Bestrahlungsdauern durchführen können, allerdings nicht beliebig steigerbar. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es doch so, dass die Evidenz, das heißt die klinischen Daten, die wir haben, mit zunehmenden Energien abnimmt und wahrscheinlich auch die Effektivität. Das heißt, dass wir mit zunehmender Energieapplikation auch einen geringeren Effekt bekommen. Wichtig ist, dass es kaum klinische Daten für höhere Energien gibt. Das heißt, 45 mW, da gibt es fast keine Studien, und wenn, dann sind das nur Einzelzentrenstudien mit 10 Augen. Also, zusammenfassend ist es eine sichere Methode, um die Progression zu stoppen. Frühzeitige Behandlung ist für die Patienten günstig, das heißt, es sind Patienten, die Erstdiagnose haben und noch gut sehen, und keine Patienten, die nur mehr 0,1 sehen und einen fortgeschrittenen Konus haben. Und die refraktive Korrektur bleibt unberührt, ja, Kontaktlinse erste Wahl. Das war jetzt das Crosslinking zur Brille. Ich möchte nur ganz kurz, die Brille ist natürlich beim Keratokonus ein schwieriges Thema. Es ist mühsam, dem Patienten eine Brille anzupassen, wenn sie Kontaktlinsen unverträglich sind. Es gibt keine richtige Brille beim Keratokonus. Ja, das liegt eben daran, dass die Patienten keinen Brennpunkt haben, sondern einen Brennschlauch und ein starkes Koma haben. Das Koma kann man nicht korrigieren mit Astigmatismusgläsern. Das heißt, es gibt hier nur Näherungswerte, und wenn Sie die Brille mehrfach machen, kann es durchaus sein, dass Sie ganz unterschiedliche Werte rauskriegen. Es ist wichtig, dass man das dem Patienten auch erklärt, warum das so ist. Die verstehen das dann eigentlich recht gut und können das dann auch besser akzeptieren. Kontaktlinse ist natürlich die Korrektur der erste Wahl, Ich werde auch hier nicht genauer darauf eingehen. Ja, es gibt eigene Kontaktlinsenkurse auch, die da das Thema ganz genau abhandeln. Verschiedene Anpassmethoden, Flach-, Dreipunktauflage und vor allem auch bei kontaktlinsenunverträglichen Patienten oder staubbelasteten Berufen die Sklerallinsen, die jetzt doch von mehreren Kontaktlinsenoptikern sehr gut angepasst werden. Wichtiges Thema ist noch die PRK, das heißt also die Excimerlaserbehandlung beim Keratokonus ist ja eigentlich kontraindiziert, so wie wir das gelernt haben, aber es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die das propagieren und solche Behandlungen vorgeschlagen haben. Das ist zum Beispiel auch ein Patient, den ich behandelt habe, prä-postoperativ, das war im Rahmen einer Studie, wo wir das kombiniert mit Crosslinking gemacht haben, also Anfang der 2010er Jahre. Das ist also machbar. Warum? Bereits 1998 haben erste Studien wurden hier publiziert, dass eben gezielt ein Konus mit dem Laser behandelt wurde, Oberflächenbehandlung logischerweise, kein LASIK. Hier gibt es auch 5-Jahres-Ergebnisse davon, die zeigen in einer größeren Gruppe von Patienten, 2013 publiziert, dass es hier zu keiner Progression des Konus gekommen ist. Dagegen stehen natürlich Fallberichte, die zeigen, dass auch bei einer normalen PRK, also einem normalen LASIK zum Beispiel, eine Ektasie auftreten kann. Ja. Das heißt, es war ein logischer weiterer Schritt, den Kanellopoulos dann 2007 gegangen ist, dass er eben diese PRK mit dem Crosslinking verbindet, dass er eine Oberflächenabtragung macht, Topografie gesteuert und das auch gleichzeitig crosslinkt oder zeitlich versetzt davon crosslinkt, um die Hornhaut einerseits zu optimieren, was die Aberrationen betrifft und andererseits zu stabilisieren. Die kombinierte Behandlung indiziert bei Kontaktlinsenunverträglichkeit, viele machen das aber auch so. Wichtig ist natürlich die ausreichende Pachymetrie und es gibt dieses Athens-Protokoll, das ist ja das, was Kanellopoulos vorgeschlagen hat mit dem Wavelight-Laser. Wenn man das in der MedLine eingibt, erregt man da über 100 Ergebnisse von verschiedenen Studien. Zusammenfassend muss man sagen, dass diese Studien alle eine geringe Evidenz haben, das heißt vom Evidenzlabel sind die sehr gering, das sind retrospektive Untersuchungen, keine Kontrollgruppen, geringe Fallzahlen und oft fallen da Aussagen wie, the treatment is safe and effective. Da muss man sehr vorsichtig sein damit. Wenn Sie wissen, dass die Inzidenz einer Ektasie bei einer PRK so gering ist, ja, dann müssten diese Studien Fallzahlen von ungefähr 8000 Augen haben. Ja, um die Aussage, diese Behandlung ist sicher durchführen zu können. Ja. Und solche Studien gibt es nicht. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Wichtiger Punkt sind auch die interkornealen Ringsegmente. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Das Ziel der interkornealen Ringsegmente ist natürlich die Abflachung und Glättung der Hornhaut und damit eine Visusverbesserung. Das heißt, wir versuchen den Konus zu regularisieren und die Hornhaut abzuflachen. Entwickelt wurden die Ringe ja ursprünglich für die Myopie. 2004 haben sie dann ein Orphan FDA-Approval bekommen für die Behandlung beim Keratokonus. 2010 wurden dann noch dickere Segmente zugelassen. Das Prinzip ist eben, dass man mit den Segmenten quasi hier eine Stütze in die Hornhaut einbaut und die Hornhaut zentral abflacht. Gibt es verschiedenste Modelle, die Intex, natürlich Intex SK, die sind dicker und haben eine andere Form. Kera-Ringe haben ganz viele verschiedene Ringe, inzwischen auch schon einen 360-Grad-Ring sozusagen. Ferrara-Ring und natürlich auch den Myo-Ring von der Firma Dioptex aus Österreich. Vom Prinzip her sind die alle gleich. Die Indikation, sagt man, ist Kontaktlinsenintoleranz. Wichtig ist, dass die Patienten natürlich keine Narbe haben und potenziell einen guten Visus noch erreichbar ist und dass der mittlere K-Wert möglichst unter 55 Dioptrien liegt, weil eben die Ringe, was ihre Effektivität betrifft, limitiert sind. Sie können die Hornhaut nicht mehr als 8 Dioptrien abflachen mit diesen Ringen. Das heißt, höhere K-Werte machen dann wenig Sinn. Die Planung dieser interkornealen Ringsegmente erfolgt entweder individuell durch den Chirurgen, das heißt, Sie müssen selbst entscheiden, welches Ringsegment Sie implantieren. Da gibt es Nomogramme, die relativ grob sind, muss man ehrlicherweise sagen. Andere Firmen, wie zum Beispiel die Firma Kera-Ring, die übernimmt das für Sie und auch die Firma Dioptex übernimmt die Berechnung für Sie. Und dann werden die Ringe halt manuell implantiert oder mit einem Femtosekundenlaser, so wie Sie es hier sehen, ist im Endeffekt keine Hexerei. Es werden halt die Ringsegmente auf 80% Hornhauttiefe implantiert. Es wird vorgeschnitten, manuell oder mit dem Femtosekundenlaser. Die Ringe werden hineingeschoben und vernäht, je nach Firma. Das heißt, Intex empfiehlt eine Naht, Kera-Ring empfiehlt keine Naht. Wenn man sich die Literatur dazu anschaut, dann gibt es aktuell ca. 66 Publikationen zu diesem Thema und zwei große Review-Arbeiten. Das ist eben die 2009 erstellte vom Gesundheitsministerium Kanada, die das beurteilt haben, und eine jetzt ganz rezent, die ist noch nicht publiziert, die habe ich gereviewt, eine Arbeit vom Ludwig-Boltzmann-Institut Österreich. Da geht es um die Verrechnungsmöglichkeit in Österreich. Prinzipiell ist es so, dass die Literatur auch hier ein sehr geringes Evidenzlevel hat. Es sind fast alle Single-Arm-Studien, alle retrospektiv. Es gibt keine einzige prospektiv randomisierte Studie. Sehr geringe Fallzahlen. Ja, das ist natürlich für die Beurteilung in diesen Reviews nicht günstig, weil die hier natürlich dann sagen, das ist nicht belegt, dass das funktioniert. Das Problem weiters ist, dass diese Behandlung sehr oft kombiniert wird mit anderen Behandlungen, Intex plus Fakkerlinse, Intex plus Laser, Intex plus Crosslinking und so weiter und eine Kombination daraus. Ja, das heißt, die sind dann nicht wirklich in einer Beurteilung einfließbar, die kann man nicht mitnehmen in die Studien. Die Ergebnisse sind aber trotzdem nicht schlecht. Ja, Sie können damit rechnen, dass 80% der Patienten einen Visusanstieg der unkorrigierten Sehschärfe um mehr als 2 Zeilen erreicht. Bei der bestkorrigierten Sehschärfe ist das schon geringer, ca. 40-60%, je nach Publikation, steigen um mehr als 2 Zeilen an. Sie haben aber auch 4-12%, je nach Studie, einen Visusverlust um mehr als 2 Zeilen. Das heißt, Sie haben hier aber auch einen Teil Patienten, die nicht davon profitiert, ja, wo wir sagen, okay, die haben einen Anstieg oder bleiben gleich. Die sphärische Äquivalent nimmt um 2-4 Dioptrien ab und der Zylinder nimmt um 1-2,5 Dioptrien ab. Das Patientenalter dürfte keinen Effekt auf die Ergebnisse haben nach diesen Implantationen. Besonders Augen mit milden bis moderaten Konie, also maximal Grad 3 Konie, haben eine bessere Chance auf ein gutes Ergebnis als Augen mit einem K-Wert über 53 Dioptrien am mittleren K-Wert. Und zur Stabilisierung des Konus gibt es unterschiedliche Aussagen. Es gibt eigentlich nur eine Studie von Collin aus 2007, die eine längere Beobachtungszeit hat. Und dort hat er gemessen, dass die Hornhautdicke sehr wohl weiterhin abnimmt, was ja eigentlich auch nicht unlogisch ist. Daher kann man eher davon ausgehen, dass es zu keiner Stabilisierung der Grunderkrankung führt. Komplikationen sind intraoperative Perforationen, das ist eigentlich sehr selten. Was häufiger vorkommt, sind Wundkomplikationen, das heißt, dass es zu Epitheleinwachsungen im Wundspalt kommt, Wunddehiszenz, Einschmelzungen, Extrusionen von Implantaten, Infektionen, Neovaskularisationen. Da muss man halt aufpassen, dass man die Implantate nicht zu peripher implantiert. Und ein zentraler Häs kann beim Mühring auftreten, weil der Mühring im Vergleich zu allen anderen Ringen auch zentral das Stroma bearbeitet. Hier wird also eine Tasche geschnitten, bei den anderen wieder nur ein Kanal geschnitten. Im schlimmsten Fall muss man die Ringe halt explantieren, das heißt, es ist potenziell reversibel, zumindest teilweise reversibel. Eine Narbe bleibt vielleicht, aber die Ringe kann man entfernen und eine spätere Keratoplastik ist hier auch problemlos möglich. Zum Schluss noch zusammenfassend, ist eine Visusverbesserung mit einem relativ kleinen Eingriff möglich. Es wird teilweise wieder Kontaktlinsenverträglichkeit hergestellt, Explantationen sind problemlos möglich und eine BKB ist auch weiterhin möglich. Das ist also meinem Empfinden nach ein lohnender Versuch bei Patienten, die eine Kontaktlinsenunverträglichkeit aufweisen, wenn man sie darüber aufklärt, dass ein Teil der Patienten halt nicht profitiert davon. Die DALK mit Kollege Stoiber machen, auf die gehe ich jetzt nicht mehr ein, obwohl die noch in meinem Themabereich drinnen ist, aber das lassen wir ihm über. Zum Schluss habe ich Ihnen noch im Handout so eine Zusammenfassung dargestellt, wie man Entscheidungen hinsichtlich Crosslinking treffen könnte, das heißt bei Patienten unter 20 Jahren, bei Patienten über 20 Jahren und auch einen Entscheidungsweg hinsichtlich alternativen Therapien bei Kontaktlinsenanpassung natürlich als erster Schritt, Kontaktlinsen vertragen, was man dann weitermachen kann, je nach Visus und Kontaktlinsenintoleranz. Das können Sie sich dann im Handout anschauen. Danke sehr.